Ich habe mit der Uniklinik telefoniert. Die nehmen uns. Schockraum steht bereit.
Okay, alles klar. Dann können wir eigentlich auch schon los. Kein A-Problem, kein B-Problem. 15 Liter Sauerstoff laufen. Massives Bauchtrauma nach Pferdetritt mit bretthartem Abdomen und beginnendem Schock. Wärmeerhalt ist da. Lass uns noch kurz einen Ultraschall machen.
Einen Ultraschall? Das dauert doch viel zu lang.
Ach Quatsch, ein schnelles Fast mache ich dir in unter 2 Minuten.
Haben wir überhaupt 2 Minuten? Und ich meine, was macht das denn für einen Unterschied?
Berechtigter Einwand.
Notfalleinsatz. Retten.
Ich bin die Gabi, Gesundheits- und Krankenpflegerin und Redakteurin bei Thieme. Und neben mir, wirklich in Person heute,
der Mike, Notfallsanitäter, Praxisanleiter und tätig als HemsDC auf einem Rettungshubschrauber in der Mitte von Deutschland quasi, wenn man so sagen kann.
Vielen Dank an alle, die uns zuhören. Bewertet uns gern, abonniert uns.
Genau. Erzählt's weiter.
Ja. Und sendet uns auch gerne Feedback an audio@thieme.de.
Oder über Instagram mmike_94 oder
Frau Fachsprache.
Jo.
Ja, Mike, das ist deine Folge und ich weiß auch schon ganz sicher, dass du dich gleich total in Rage reden wirst.
Das ist mein Thema, ja.
Und es ist aber heute auch ein ganz besonderer Tag, weil es ist unser erster Videopodcast. Also alle, die uns zuhören, können uns jetzt auch sehen.
Auf Spotify zum Beispiel.
Ganz richtig. Und ich bin schon total gespannt. Deshalb lass uns loslegen.
Ja, ganz besondere Situation tatsächlich. Aber ja, schauen wir mal, wie es wird. Ich freue mich. Ja, und wir wenden uns heute, wie du schon gesagt hast, so meinem Thema zu. Und das ist auch ein recht umstrittenes Thema, muss man zugeben. Und zwar die präklinische Sonographie, also Ultraschall. Man sagt auch POCUS dazu.
Hokus Pokus?
Ja, nicht ganz. Pokus steht in diesem Kontext für Point of Care Ultrasound, also Ultraschall notfallmäßig. Bedside sagt man auch manchmal, also an der Seite des Krankenbetts sozusagen. Ist ja im Rettungsdienst sehr ähnlich. Das wird draußen am Einsatzort und wenden Ultraschall eben direkt an. Und ob das alles jetzt wirklich nur Hokus Pokus ist, das finden wir jetzt mal zusammen heraus.
Okay.
Und bevor jetzt jemand sagt, Sonographie ist doch nur was für Ärztinnen und Ärzte, da muss ich direkt widersprechen. Denn, deswegen ist es auch meine Folge heute, ja, deswegen meintest du das, ich habe als Bachelor-Thema die Sonographie gewählt. Und tatsächlich haben wir da, ja, also unserem Stand nach, die allererste tatsächliche Forschung im Realeinsatz durchgeführt.
Okay.
Das heißt, wir haben 30 Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter genommen von der Rettungswache. Die wurden geschult in einer relativ knappen Schulzeit, also nur 3 Stunden hatten die. Und hatten alle zuvor null Ahnung von Ultraschall, außer vielleicht mal zugeguckt zu haben. Und die haben dann in der Folgephase, in der Durchführungsphase ein Sonographiegerät, so ein Handgerät quasi, ein tragbares, auf den RTW gekriegt und durften das direkt am Patienten anhand einer ganz eng gefassten Handlungsempfehlung auch tatsächlich zur Anwendung bringen. Das war das allererste Mal, wie gesagt, unserer Meinung nach, wir haben recherchiert, in Deutschland, dass das auch wirklich wissenschaftlich so durchgesetzt wurde und wirklich am Patienten geforscht wurde.
Ja, auch wissenschaftliche Daten erhoben wurden.
Richtig. Also es ist sicherlich nicht die einzige Forschung zu dem Thema, aber ja, wie gesagt, also die Realforschung an der Patientin, am Patienten, die gab es so bisher nach unserem Stand noch nicht. Wir haben diese Schulung, habe ich erstellt, die wurde auch im Vorfeld durch einen Pretest erprobt und zwar war ich da an der DRK-Schule und habe da unterrichtet und habe dann den Schülerinnen und Schülern einen Test ausgeteilt, den mussten die beantworten.
Okay.
Den haben die mit 2,7 beantwortet, das war
okay. Also im Schnitt.
Ja, genau.
Okay.
Das war total okay. Ich meine, es geht ja auch weniger um die Theorie dann, also als es dann eher um die Praxis geht. Und für die Praxis haben wir eine DOPS gemacht, eine Direct Observation of Procedural Skills, wenn ich das jetzt mal richtig ausgesprochen habe. Und da habe ich 5 Schüler zufällig ausgewählt, die in diesem Unterrichtstag anwesend waren, rein per Zufallsgenerator, und die mussten das Gelernte einmal vormachen, ohne Hilfestellung. Und alle 5 Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen, Schüler oder Schülerinnen, die haben dieses Schallprotokoll in unter 2 Minuten abgefertigt, obwohl noch nie zuvor ein Ultraschallgerät in der Hand hatten. Und das war für mich so das Signal, ja, okay, sind wir auf dem richtigen Weg. Können wir so machen. Mhm. Und dann haben wir das eben auf die RTWs gepackt und diese 30 Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, die da ausgebildet waren, die durften das dann anwenden. Mhm. Es war leider nur eine Bachelorarbeit und keine Promotion oder so, deswegen waren wir zeitlich ein bisschen knapp. Wir haben insgesamt leider nur, ich will gar nicht nur sagen, also wir haben 29 vollständige Untersuchungen, die ausgeführt wurden. Dabei wurden die Befundbilder abgespeichert und die wurden danach vom Professor Dr. Kühlmus ausgewertet nochmal und bewertet, sodass wir dann eben ja den Schnitt hatten, haben die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter die korrekte Diagnose gestellt. Ja, also das war dann die Fragestellung. Mhm. Und alle Beteiligten haben nach jedem Einsatz von Ultraschall eine Selbstevaluation ausgeführt und haben sich einfach mal selber bewertet, haben ihre Diagnose nochmal kurz dargelegt und wie, ob sie sich leicht getan haben oder ob sie sich schwer getan haben.
Du sagst, der Professor Dr. Kühlmus, ich habe jetzt den Namen noch nie gehört, vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht, ist der Kardiologe?
Genau, der Professor Dr. Kühlmus war zum einen mein Professor und Betreuer meiner Bachelor-Thesis, deswegen hatten wir da viel und engen Kontakt, der ist Kardiologe und ist zudem der ärztliche Leiter Rettungsdienst für das DRK Heidenheim-Ulm.
Dann macht das Sinn, ja.
Ja, was kam dabei raus? Wir haben einen Score-Wert eingeführt und haben jede Ultraschalluntersuchung von den Notfallsanitätern und Notfallsanitätern bewertet anhand eines fixen Ratings. Und wenn man so will, eine Zielerreichung von 100% wäre so der perfekte Ultraschall. Das wird kaum erreicht werden. Also das funktioniert auch nicht. Das ist auch nicht Ziel der Sache. Aber wir haben einen durchschnittlichen Scorewert von 87,8%. Mhm. Und das kann sich schon sehen lassen. Tatsächlich hatte die Anwendung von Ultraschall in 31,6% der Untersuchungen einen tatsächlichen Impact, einen Einfluss auf die Therapie, die der Patient oder die Patientin dann erhalten hat. Okay. Also es hat schon einen Unterschied gemacht. Und was deutlich zu beobachten war, dass die Qualität der Ultraschalldiagnostik und der Bilder, dass die proportional angestiegen ist zur Anzahl der Anwendungen.
Okay.
Und das spiegelt sich so mit der landläufigen Meinung, es ist einfach übungsintensiv. Ja, also man kann das immer nicht von heute auf morgen erlernen, das ist klar. Umso öfter man die Technik anwendet, umso sicherer und besser wird man darin. Und das war für mich sehr schön. Deswegen ist es ein voller Erfolg, aber es ist natürlich nur eine sehr kleine Forschung. Man muss sich darüber unterhalten, was hat es für einen Aussagewert. Mhm. Der Schluss aus meiner Bachelor-Thesis war, ja, es ist etablierbar. Wir können das in den Rettungsdienst integrieren und das war so für mich auch der springende Punkt. Wir dürfen da jetzt aber auch nicht zu viel reininterpretieren. Das ist eine ganz kleine Untersuchung gewesen natürlich. Ja, und das vielleicht so als Überschrift für diese Folge, muss man so sagen. Also das ist mir persönlich auch wichtig, dass wir einfach Ultraschall als Teil der modernen Notfallmedizin betrachten, auch wenn es Nachteile hat. Und die Lernkurve beim Ultraschall, die ist unfassbar steil. Die geht wirklich so nach oben. Also die geht steil nach oben. Man muss sich aber darauf einstellen, es gibt immer so einen kleinen Rückschlag. Also bei mir war das so, ich habe einen Ultraschallkurs gemacht, einen offiziellen, ne? Und bin danach da raus, dachte mir, Ultraschall total einfach, kriege ich hin. Und dann hatte ich nach 4 Wochen das nächste Mal so ein Ultraschallgerät in der Hand und ich habe nichts mehr gefunden. Ne? Ich habe so gefühlt nicht mal die Leber, und die Leber ist total einfach zu schallen, ich habe gefühlt nicht mal die Leber schallen können und war dann total frustriert. Und da gilt es dann einfach nur weiterzumachen und diesen Rückschlag zu überwinden, und dann hat man wirklich so eine kontinuierliche, stetige Verbesserung. Ja. Superklasse. Was sind die Vor- und Nachteile überhaupt von Ultraschall? Also wir haben so ein Ultraschallgerät, das kann zum einen tragbar sein, das ist ein Riesenvorteil. So ein CT oder ein MRT ist halt nicht so einfach zum Patienten zu bringen.
Schwierig.
Röntgen auch. Geht alles, wenn man unbedingt will. Es gibt ja auch Fahrzeuge inzwischen im Rettungsdienst, die ein CT hinten drin haben. Ne?
Aber
MRT noch nicht.
In Großstädten.
Genau.
Ja.
Aber Ultraschall ist wirklich hands-on, also das kann ich mir auch in die Hosentasche schieben, manche Geräte, die sind super, super tragbar und auch schallsicher, sage ich schon, fallsicher. Mhm. Ja, weil, also Rettungsdienstler machen gerne Sachen kaputt, muss man sagen, einschließlich mir. Und also die neuen Ultraschallgeräte kann man auch mal runterschmeißen, die sind trotzdem noch, funktionieren trotzdem noch. Riesenvorteil, auch gegenüber gerade dem CT oder dem Röntgen, es gibt keine Strahlenbelastung. Also wir können das anwenden. Es gibt so kleinere Einschränkungen. Also ich sollte mir das Ultraschallgerät nicht ins Auge halten, zum Beispiel, das ist voll ungesund. Zumindest in manchen Modi. Und bei Schwangeren gibt es noch so ein paar Einschränkungen. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Aber so prinzipiell kann ich Ultraschall so lange und so intensiv und so so ausführlich benutzen, wie ich das gerne ja. hätte. Da liegt aber auch dann direkt ein Nachteil darin, es ist zeitverzögernd. Ne? Und dann muss man sich auch eine klare Grenze setzen, will ich 1-2 Minuten Ultraschall machen oder dunkle ich jetzt die Fenster in der Wohnung von Frau Müller ab und fange an, da jetzt den kompletten Darm zu schallen irgendwie und bin nach einer Viertelstunde immer noch nicht fertig.
Vielleicht auch zur Erklärung, man dunkelt ab, damit man ein besseres Bild hat.
Genau,
ne?
Ja, richtig. Wie gesagt, diese Zeitverzögerung, die ist gerade im Rettungsdienst und gerade bei zeitkritischen Patientinnen und Patienten unfassbar wichtig. Dürfen wir auf keinen Fall aus dem Auge verlieren. Da komme ich aber auch noch drauf jetzt im Laufe dieser Folge. Und Ultraschall ist extrem Anwender- und Anwenderinnen abhängig. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass ich jetzt irgendwas schall und gebe dir das Ultraschallgerät und du erzielst andere Ergebnisse, weil du es einfach anders hältst, weil du es anders führst, weil du mehr Druck oder weniger Druck ausübst. Mhm. Also ja, das ist einfach deswegen auch so übungsintensiv.
Ja.
Was im Ultraschall auch schön ist, man hat sofortige Ergebnisse und man hat eine Ad-hoc-Darstellung von dem, was man sieht. Das heißt, wenn ich jetzt das Herz schall, dann sehe ich halt in Echtzeit die Herzklappe, wie sie auf und zu macht und das Myokard, wie es sich bewegt und arbeitet. Und das hat man eben bei Röntgen zum Beispiel nur mit der Durchleuchtung und dann wieder mit der Strahlenbelastung. Also ja. Ultraschall ist schon eine super Sache. Und wer jetzt schon mal bei Ultraschall zugesehen hat, das haben sicher viele schon mal irgendwie über die Schulter schauen können, der sieht da Ameisen laufen.
Ja.
Und um das Ultraschallbild richtig interpretieren zu können, muss man einfach nur die Bildentstehung verstehen. Mhm. Und es ist jetzt eine riesen Herausforderung, in einem Podcast sowas zu erklären, weil normalerweise, wir blenden ja auch ein paar Bilder ein, die das so ein bisschen veranschaulichen sollen, für die Videofunktion nutzen. Aber es ist für mich jetzt die Herausforderung, das auch ohne diese Einblendungen irgendwie darzustellen. Das ist extrem schwierig. Vielleicht mal grundsätzlich, ein Ultraschallgerät funktioniert mit dem piezoelektrischen Effekt. Der ist viel, den kann man ausrechnen, ist unfassbar kompliziert. Ganz einfach gesagt, sind an dem Ultraschallkopf vorne dran Piezokristalle. Mhm. Und wenn man da eine Spannung anlegt, dann vibrieren die und senden Ultraschallwellen aus. Und aber, wenn Ultraschallwellen auf diesen Piezokristall treffen, dann vibriert der und gibt eine Spannung aus.
Ja.
Und die kann man umrechnen in ein Bild. Das ist so die einfache Erklärung. Nachteil ist, wenn mir so ein richtig teurer Ultraschallkopf, der nicht fallsicher ist, runterfällt, auf den Boden fällt, dann ist er kaputt, weil diese Piezokristalle kaputt gehen. Also das ist sehr, sehr empfindlich.
Ja.
Man muss da schon aufpassen, deswegen auch nie vorne auf diesen Schallkopf draufdrücken und drauf touchen.
Wichtiger Hinweis.
Und dann muss man diese Ultraschallsonde einfach so ein bisschen als Taschenlampe sehen. Man leuchtet quasi so in den Körper rein und man leuchtet nur nicht in die Breite. Man leuchtet halt nur 1 Millimeter so quasi, also ja, es ist nicht rund, ne, sondern vielleicht, das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber vielleicht stellen wir es uns einfach vor, wir nehmen ein Messer und stechen mit dem Messer in den Patienten rein. Das im übertragenen Sinne haben wir aber so die Bildgenerierung tatsächlich, weil wir nur 1 Millimeter breit, aber in die Weite in den Patienten reinschalten.
Ja.
Und so muss man sich das einfach mal vorstellen. Dann wird auch deutlich klarer, was sehen wir denn da auf diesem Bildschirm? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Gefäß schallen, also das ist, nehmen wir einfach mal die Aorta, die kennt jeder, die Aorta abdominalis, und da schallen wir jetzt mit dem Ultraschallgerät drauf, dann können wir einmal der Länge nach, und einmal vertikal und einmal horizontal schallen, und vertikal wäre es quasi einfach nur ein Kreis im Ultraschallbild. Ja. Wenn darunter jetzt ein Knochen ist, dann ist der Knochen eben nicht als Kreis dargestellt, weil Knochen ist hart, der macht eine Schallauslöschung, da wird der Schall quasi komplett reflektiert, da geht er nicht durch, und der Knochen wäre dann nur so ein Halbkreis.
Ja.
So, wenn wir jetzt das Ultraschallgerät aber um 90 Grad drehen und das Gespräch quasi, das Gefäß, die Aorta abdominalis der Länge nach anschneiden, dann haben wir plötzlich wie so einen Schlauch im Ultraschallbild.
Mhm.
Weil es eben, hier nochmal wirklich der Beispiel mit dem Messer, so blöd das klingt, aber wenn ich jetzt mit dem Messer hier reinsteche, dann hätte ich ja quasi auch die Aorta in der Länge.
Ja.
Und so habe ich mir das wirklich gemerkt und so komme ich damit echt super gut klar. Mhm. Und es wird nochmal deutlich logischer, kann ich versprechen, wenn man das erste Mal so einen Ultraschallkopf in der Hand hat und sich mal wirklich eine halbe Stunde Zeit nimmt und einfach mal drauf losschaltet. Dann wird das viel klarer und dann schafft man es sehr, sehr schnell. Wie gesagt, die Notfallsanitäter, Schülerinnen und Schüler haben das nach kürzester Zeit geschafft zu erkennen, wenn ich mein Gerät so drehe, dann macht mein Bild das und das.
Ja.
Und wenn man an dem Punkt ist, hat man schon das meiste erreicht, muss man sagen. Man kann dann das Bild noch so ein bisschen optimieren, zum Beispiel die Tiefe. Mhm. Also ich kann einstellen, wie tief soll der Schall in den Körper reingehen. Da kann man bei manchen Schallköpfen bis zu 30 Zentimeter in den Mensch reinschallen. Dann wird die Qualität aber schlecht. Die beste Qualität haben wir mit weniger Tiefe. Deswegen bei sehr, sehr adipösen Patientinnen und Patienten tun wir uns schwer zu schallen. Ja, also die Lunge kriegt man meistens trotzdem noch drauf, aber den Bauchorganen wird dann ein bisschen schwieriger. Mhm. Muss man einfach ausprobieren. Es gibt allgemein Leute, die sind besser schallbar und Leute, die sind schlechter schallbar. Ist einfach so. Also es gibt Leute, da denkt man so, oh Gottes Willen, da sehe ich nichts und hält das Ultraschallgerät drauf und wunderbares Bild. Ja. Also es ist unterschiedlich. Und man kann dann noch so ein bisschen den Kontrast verändern, je nach Gerät. Und es, zum Beispiel gibt es auch noch Fokusmethoden, wo man dann irgendwie einen speziellen Fokus setzen kann. Kommt wirklich aufs Gerät an. Und auch, was man bereit ist, für dieses Gerät auszugeben. Nicht zuletzt. Natürlich. Das ist von 1.500 Euro bis 50.000 Euro wahrscheinlich die Range. Also gibt es nach oben hin keine Grenzen. Mhm. Und dann gibt es dann noch Goldkabel und so weiter. Also man kann da wirklich richtig viel Kohle ausgeben. Vorteil für den Rettungsdienst ist, die ganzen Rettungsdienstgeräte und auch die meisten klinischen Geräte, die haben sogenannte Presets. Mhm. Das heißt Voreinstellungen. Die kann ich mir im Menü auswählen und kann dann zum Beispiel angeben, ich möchte jetzt das Herz schallen. Mhm. Und das Gerät stellt sich komplett auf Herz ein. Das heißt, der Kontrast und so weiter, die Tiefe und so, das muss ich nur noch geringfügig anpassen, weil es eine Voreinstellung dafür gibt. Mhm. Und daher kann ich sehr, sehr schnell anfangen, dann auch zu schallen. Wenn man jetzt das Ultraschallbild dann anschaut, und das kann ich jetzt im Podcast natürlich nicht erklären, wie so eine Aortendissektion zum Beispiel aussieht, da wäre dann so eine Membran in der Aorta drin, aber das ist wirklich schwierig, das jetzt im Podcast zu erklären, da müsst ihr echt mal einen Kurs machen oder auf der Rettungswache einfach zusammen mit dem Praxisanleiter oder mit der Notärztin, mit dem Notarzt Ultraschallgerät nehmen und sagen, ich will jetzt mal schallen. Und die meisten Leute haben da total Bock drauf, also muss man auch einfach sagen, weil es echt Spaß macht. Schwarze Bereiche sind oft Flüssigkeit im Ultraschall. Die bezeichnen wir aber nicht als Flüssigkeit einfach so lapidar, sondern wir sagen, das sind echofreie Bereiche. So ist der Terminus quasi. Ja, hier ist eine echofreie Stelle oder irgendwas. Dann gibt's so grau meliert, das ist echoarm. Mhm. Zum Beispiel die Leber wäre ein gutes Beispiel. Und weiß ist echoreich. Mhm. Und hier vielleicht noch kurz der Hinweis, der natürliche Feind des Ultraschalls ist Luft. Das heißt, alles, was Luft enthält, ist ganz schwer zu schallen, weil Luft reflektiert dann die Schallwellen eben nicht. Das vielleicht nur so als kleine Grundregel, die ich gerne noch eingeschoben habe. Und das waren jetzt wirklich die absoluten Grundlagen. Es gibt da noch ganz viel mehr. Zum Beispiel erzeugen Schallwellen auch Artefakte in so einem Menschen. Wiederholungsartefakte zum Beispiel. Und die sind dann schon, muss man sich damit befassen, um die dann auch im Ultraschallbild richtig deuten zu können. Aber das sprengt jetzt den Rahmen und vor allem das Format Podcast. Also dann müssen wir uns mal zusammensetzen und uns mal drei tatsächlich Schallmodels einladen. So haben wir das auch gemacht bei der Schulung damals. Also wir haben wirklich immer die gleichen Leute genommen, die sich zu Schulungszwecken hingelegt haben und sich haben schallen lassen. Ja. Damit eben da ein einheitliches Bild erzeugt werden kann, dass das auch bewertbar war dann in dieser Untersuchung. Und das sprengt jetzt den Rahmen vom Format Podcast, muss man so sagen. Was ich noch kurz beleuchten möchte, sind die Modi. Also so ein Ultraschallgerät hat verschiedene Modi, die man einstellen kann. Und das Klassische, das jeder kennt, das ist dieses Ameisenlaufen, das ist der B-Mode. Mhm. Und B steht dafür für Brightness, also Helligkeit. Das ist der Standard, klassische Ultraschallmodus, den man eigentlich immer so verwendet und den man auch so kennt. Ein zweiter Modus, der gerade im Rettungsdienst sehr, sehr wichtig ist, ist der sogenannte M-Mode. Steht nicht für Mike.
Warum ist das so wichtig?
Motion Mode. Jetzt, ich versuche auch mal ein praktisches Beispiel zu machen. Stell mal vor, ich schall jetzt dein Herz. Mhm. Und dann schlägt das ja.
Ja.
Jetzt mache ich dann einen Screenshot und druck den aus.
Mhm.
Dann kann ich das hier der Kardiologin in der Klinik, kann ich dann das zeigen. Und dann sieht die so, ja, ist ein Herz.
Mhm.
Aber wir haben jetzt eigentlich keinen Beweis, wie schlägt es. Mhm. Schlägt es überhaupt? Also könnt ihr auch ein Leichenherz schallen, das würde ja genauso aussehen im Endeffekt. Ja. Bewegt sich alles normal, das können wir nicht nachweisen.
Mhm.
Und da Videos heutzutage auch immer noch schwer auszudrucken sind, man könnte es natürlich am Tablet zeigen, also das geht ja heutzutage problemlos. Die meisten Rettungsdienste arbeiten ja inzwischen nicht mehr mit Papier. Oder es gibt auch Ultraschallgeräte zum Beispiel, die man mit Tablets koppelt, da wäre es dann noch einfacher. Man hat auch die Möglichkeit, ein Bild zu erstellen, das Bewegung einfängt. Das klingt jetzt ganz kompliziert.
Ja.
Man nimmt in diesem Ultraschall, in diesem Schallfenster, da nimmt man sich eine Linie. Die Linie ist auch verschiebbar.
Mhm.
Und an dieser Linie wird einfach aufgezeichnet. Das heißt, es entsteht, da tue ich mir echt schwer, das zu erklären, aber es entsteht quasi ein Film auf DIN A4, den ich ausdrucken kann, in dem einfach an einer Linie die Bewegungen aufgenommen werden und als Zeitdiagramm eigentlich ausgedruckt werden. Mhm. Das ist eine eigene Wissenschaft, das dann am Schluss auch zu interpretieren, das muss ich sagen. Also ich habe mir da mal, wir haben uns da gerade mit Professor Gülmus zusammen so, haben wir das Herz mal geschaltet und das auch gemacht. Mhm. Man kann zum Beispiel dadurch auch die Ejektionsfraktion berechnen, also was wirft das Herz aus.
Ja.
Aber das muss man, da muss man sich schon mit beschäftigen und muss das mal erklärt kriegen. Wo es sehr einfach ist, ist beim Ultraschall der Lunge.
Mhm.
Ich habe ja jetzt gerade schon gesagt, Luft ist der natürliche Feind des Ultraschalls.
Also korrekt.
Sollte man eigentlich meinen, ah ja, Lunge kann man nicht schallen. Das stimmt eigentlich auch. Aber man kann das Lungenartefakt schallen.
Mhm.
Und hier will ich jetzt die zwei Themen so ein bisschen miteinander verknüpfen. Ich kann dir jetzt das Ultraschallgerät ungefähr hier auf die, also auf einem Brustkorb zwischen zwei Rippen halten oder auf zwei Rippen. Dann habe ich links und rechts im Ultraschall die Rippen. Da geht der Schall nicht durch, deswegen ist da schwarz.
Ja.
Und dazwischen kann ich dann aber durchschallen bis zur Lunge. Zumindest kommt dann Haut und Muskel und so. Und, und genau, Musculi intercostali sind da dann zwischen den Rippen. Und danach kommt dann eigentlich die Lunge. Und dazwischen ist aber Pleura parietalis und Pleura viscerales, also Lungenfell und Rippfell, um das mal ohne Fachwörter auszudrücken. Und die kann ich schallen, die sehe ich noch. Und wenn ich jetzt keinen Pneumothorax habe, dann laufen ja Pleura parietalis und Pleura viscerales aufeinander.
Korrekt.
Und dieses Laufen sehe ich im Ultraschall. Das nennt man Lungsliding, also Lungengleiten.
Ja, ich verstehe.
Und im Ultraschall, in diesem M-Mode, wenn ich diesen M-Mode verwende, dann kann ich das ausdrucken und dann sagt man zu diesem Lungsliding, wenn man das im M-Mode hat, sagt man, man hat ein Seashore-Sign.
Mhm.
Weil das nämlich wirklich so aussieht, gebt das mal bei Google ein, einfach Seashore-Sign Ultrasound oder Sonography oder so, dann findet man sofort hunderte Bilder davon. Das sieht aus wie ein Sonnenuntergang.
Okay.
Man hat oben so ein bisschen den Horizont und unten das Meer.
Mhm.
Und als würde die Sonne im Meer untergehen, so sieht das aus. Und deswegen heißt das auch Seashore Sign. Finde ich total nett.
Und man möchte auch das sehen, weil wenn man das nicht sieht, dann haben wir ein Problem.
Im blödesten Fall im Pneumothorax. Hier gibt's wieder so kleinere Einschränkungen. Also um mir sicher zu sein, dass jemand keinen Pneumothorax oder sogar Spannungspneumothorax hat, müsste ich die Lunge über verschiedene Felder auskultieren, sage ich schon fast. Also auskultieren auch, aber schallen.
Mhm.
Und massiven Pneumothorax würde man wahrscheinlich auch früher erkennen. Wenn ein Pneumothorax vorliegt, dann sind ja Pleura parietalis und Pleura visceralis nicht mehr zusammen. Das heißt, da kann auch kein Gleiten sein, da kann kein Lungsliding sein.
Mhm.
Und dann sehe ich im M-Mode das sogenannte Barcode sein. Und das sieht aus wie so ein Strichcode vom Supermarkt.
Okay.
Und das sieht man auf den ersten Blick. Und die Schülerinnen und Schüler, denen ich das zeige, die sind immer hin und weg, weil sie quasi mit einer Bewegung eine unfassbar zuverlässige Einschätzung haben, ist es ein Pneumothorax oder ist es keiner. Und man erkennt das wirklich, ohne große Übung zu haben, wenn man das einmal gezeigt bekommen hat und noch so ein bisschen geschickt ist, vielleicht, wie man den Schallkopf ausrichten muss, erkennt man das sofort und erkennt es immer wieder.
Ja.
Das ist was wie Fahrradfahren wahrscheinlich, das verlernt man dann halt nicht mehr. Also sowas ist wirklich total einfach, rettungsdienstlich zu integrieren. Ob das jetzt Sinn macht in der jeweiligen Situation, das ist was ganz anderes. Ne? Das will ich mir ja auch gar nicht anmaßen, zu sagen, ihr müsst jetzt bei jedem Traumapatient hier irgendwie die Lunge schallen. Also so weit will ich gar nicht gehen. Aber es ist wirklich sehr, sehr einfach.
Mhm.
Es gibt noch weitere Modi, zum Beispiel Doppler, Farbdoppler. Da kann ich dann anzeigen lassen, wo fließt was hin und so weiter. Also, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Aber wann kann denn Ultraschall im Notfall tatsächlich eingesetzt werden?
Das ist die Gretchenfrage.
Das ist die Gretchenfrage. Deswegen habe ich es ein bisschen dann nach hinten verschoben im Podcast. Also wo ich es mir sehr gut vorstellen kann, ist zum Zugang legen. Allerdings auch dann nur in zeitunkritischen Fällen. Was würden wir machen, wenn der Patient oder die Patientin ganz dringend einen Zugang braucht und aber wir haben keine Zeit? Dann würde ich genau, dann würde ich einen Knochen bohren, dann würde ich die Bohrmaschine nehmen oder was auch immer für ein Device zur Verfügung steht und würde intraossär gehen. Aber es gibt ja schon vielleicht die Patientinnen und Patienten, das Klientel, die brauchen jetzt vielleicht Volumengabe, die brauchen ein Schmerzmittel oder so, aber es ist jetzt nicht zeitkritisch. Also ich kann halt der Frau Müller, die exekiert ist, oder der Frau Müller, die eine kleine Handgelenksfraktur hat, da kann ich jetzt nicht ankommen und mit der Bohrmaschine direkt in Unterschenkel bohren. Ne? Also
Nein.
Die springt mir ins Gesicht und danach ihr Rechtsanwalt auch noch.
Ja.
Oder die Rechtsanwältin. Deswegen, da wäre es zum Beispiel eine schöne Möglichkeit und das funktioniert auch echt sehr gut, so einen Zugang zu legen unter Sono-Unterstützung. Das muss man mal üben. Gerüchten zufolge wird das auch geübt auf Rettungswachen oder auf Rettungsdienstschulen, wenn die Dozierenden den Raum verlassen haben, aber das weiß ich natürlich nicht offiziell.
Okay.
Aber Gerüchten zufolge kann man das auch einfach mal üben, ohne hier eine Empfehlung auszusprechen. Wenn man Ultraschall im Rettungsdienst anspricht, dann denkt jeder sofort an Trauma, also an traumatologische Patientinnen und Patienten, traumatologische Klientel und an das FAST. Und FAST kennst du wahrscheinlich vom Schlaganfall.
Mhm.
Face, Arms, Speech, Time. Und bei unserer Schlaganfallfolge, erinnere ich mich noch, habe ich zu dir damals gesagt, da muss man aufpassen, es gibt auch ein Ultraschallprotokoll, das FAST heißt. Mhm. Und darum geht's jetzt.
Das hast du wirklich gesagt,
erinnere mich. Da muss man aufpassen, ne? Weil sonst sprechen wir komplett aneinander vorbei.
Ja.
Vor allem, wenn ich im Schockraum stehe und sage, ja, FAST war unauffällig. Und der denkt sich, also was will er denn jetzt gerade von mir? FAST steht für Focused Assessment with Sonography for Trauma. Und dann gibt es noch das E-FAST, das ist eine Abwandlung davon. Das ist dann das Extended Focused Assessment, also das erweiterte Untersuchung mit Ultraschall im Trauma. Und hier muss der Patient in Rückenlage liegen, das ist ganz wichtig, oder die Patientin. Also bitte nicht im Stehen, weil dann physikalisch fließt Blut ja nach unten und im Stehen würde das FAST nicht mehr funktionieren, das E-FAST auch nicht. Und dann schaltet man die Blutungsräume ab. Zum Beispiel zwischen Leber und Milz. Da passt nicht immer noch ein Pilz, sondern da könnte man tatsächlich auch Blut sehen, wenn irgendwie eine Blutung da wäre. Allerdings auch erst so ab, kommt drauf an, also da gibt es verschiedene Aussagen, so ab 100 Milliliter, 50 bis 100 Milliliter würde man das Blut erst erkennen.
Mhm.
Da gibt es dann Morrison Pouch und Collar Pouch und so weiter. Das, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen zu viel für den Podcast. Das kann man sich aber auch einfach im Internet mal anschauen.
Ja.
Da gibt es so viele Unterlagen dazu. Und dann geht man quasi stoisch, ein ganz normaler Algorithmus, so wie wir das ja auch gewohnt sind in der Präklinik, geht man da durch und schaltet diese Blutungsräume ab.
Mhm.
Und wenn man richtig, richtig gut ist, dann schafft man das in gut unter 2 Minuten, das komplette E-FAST durchzuführen und abzuarbeiten. Kommt immer noch so ein bisschen auf den Patient an, natürlich, Patientin an. Gutschreiber, nicht Gutschreiber, haben wir schon besprochen. Ich habe mich letztens bei uns auf dem Hubschrauber tatsächlich mit ein paar Ärzten gebettelt, mit Ärztinnen gebettelt. Und da haben wir einfach mal probiert, wer ist schneller.
Mhm.
Ich war jetzt nicht der Nummer 1 Gewinner, ne?
Ja.
Das möchte ich nicht sagen, aber also es stand den Ärztinnen und Ärzten auch in nichts nach.
Sehr gut.
Ja, also das ist aber nur Übung. Das ist nur Übung.
Ja.
Und ich bin damals zum Beispiel, ich hatte die Möglichkeit, in der Praxis zum Beispiel zu schallen. Ich hatte die Möglichkeit, also in der Arztpraxis zu schallen.
Mhm.
Ich hatte die Möglichkeit, auf einer Intensivstation zu schallen. Ne?
Mhm.
Weil, also, und wenn man das nutzt, dann wird man richtig, richtig gut da drin.
Ja.
Muss man einfach so sagen. Ja, bei meiner Bachelorarbeit gab es eigentlich nur ein Problem, und zwar die Forschungsethik. Also es ist unfassbar schwierig in Deutschland an einem Patienten oder an einer Patientin zu forschen, ohne dass ein Arzt dabei ist oder eine Ärztin dabei ist. Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter sind halt immer noch ein Hilfsberuf, zumindest vorm Gesetz, auch wenn wir sehr viel selber machen können und dürfen.
Ja.
Aber es war schwierig, deswegen konnten wir leider kein FAST machen in dieser Bachelorstudie, die ich da gemacht habe. Das ging nicht. Sondern, weil also zeitkritische Patienten irgendwie ohne Arzt oder ohne Ärztin zu schallen und dann Zeitverzögerung und so, das hätten wir nie durchgekriegt.
Mhm.
Also das wär nicht gegangen. Aber wir wollten irgendwas machen, oder ich wollte irgendwas machen, was auch eine Konsequenz hat. Und gemeinsam mit dem Professor Kühlmus sind wir dann drauf gekommen, mit der Fragestellung, braucht diese Patientin jetzt Volumen?
Mhm.
Mit dieser Fragestellung sind wir dann tatsächlich reingegangen und haben geschallt. Stell dir mal zum Beispiel vor, du kommst jetzt zu Frau Müller ins Pflegeheim und Frau Müller ist namefrei erfunden, ne?
Ja.
Das ist ja dein Spruch immer.
Fiktiv und frei
erfunden. Frau Müller ist 95, die hat ein bisschen Fieber, die atmet schlecht und ist nicht richtig ansprechbar.
Ja.
Dann kommen wir da rein, könnte jetzt eine Exsikose sein, dann kriegst du Volumen. Könnte auch eine beginnende Sepsis sein.
Könnte aber auch eine kardiale Dekompensation sein.
Und bei der Sepsis geben wir Volumen, bei der Exsikose geben wir Volumen, aber bei der kardialen Dekompensation würden wir natürlich kein Volumen geben.
Auf gar keinen Fall.
Weil das wäre komplett kontraproduktiv. Und hier kann Ultraschall zum Einsatz kommen. Wir haben ein eigenes Protokoll erstellt, das nennt es sich VCI-Plus-Protokoll. VCI, weil Vena Cava Inferior. Und das Protokoll hatte 3 Anlotungspunkte. Sagt man übrigens auch so, ich lote an. Klingt cool mit dem Schall, mit dem Ultraschallsensor. Und zum einen haben wir die VCI, also die Vena Cava Inferior, vermessen im Ultraschall. Dann haben wir das Herz angeschaut von subxyphoidal, also quasi unterm Sternum, also durchgeschallt. Und haben bewertet, gibt es eine Rechtsherzbelastung.
Ja.
Und wir haben die Lungen geschallt beidseits, Lungenartefakte geschallt beidseits. Nicht wegen dem Pneumothorax, sondern mit der Fragestellung, ist ein Lungenödem vorhanden? Lungenödem, interstitielles Lungenödem könnte man auch sehen an sogenannten so Laserschweife quasi, die aus der Lunge rauskommen. B-Linien heißen die.
Ja.
Und wenn das alles quasi passend war, dann durften die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter 1000 Milliliter voll Elektrolytlösung geben.
Okay.
Und dann hatte das eine Konsequenz.
Ja,
weil
total.
Einfach nur schallen, damit geschallt ist, das fand ich halt doof.
Das wäre, ja.
Ja, und das, also man muss dem Patientinnen und Patienten ja auch ein bisschen erklären, was man da macht. Und damit kommen wir langsam auch schon wieder zum Abschluss. Tatsächlich, die Zeit rennt ja heute wieder und ich vergesse auch immer so ein bisschen die Zeit, wenn ich so über mein Thema spreche. Ja, das war jetzt nur ein wirklich sehr kleiner Einblick in die gigantische Welt der Sonographie. Man muss diese Methode kritisch sehen, ganz klar. Das sehe ich ganz genauso aufgrund des Zeitverlustes. Es öffnen sich dadurch aber auch ganz neue Möglichkeiten. Das gefällt auch nicht jeder und jedem. Im Zuge meiner Bachelorarbeit haben wir einen Haufen E-Mails bekommen tatsächlich.
Ja, okay.
Hauptsächlich aus Seiten der Ärztinnenschaft. Und da ist auch Kritik laut geworden, ja. Auch berechtigte Kritik auf die man entsprechend eingehen musste, keine Frage. Ich kann das aber auch verstehen, dass das für Notärztinnen und Notärzte ein Stück weit auch bedrohlich wirken kann alles. Ne? Also jetzt haben wir das Berufsbild des Notfallsanitäters, der Notfallsanitäterin, die dürfen jetzt plötzlich Medikamente geben, fast bundesweit. Betäubungsmittel werden legalisiert. Mhm. Vielerorts wurden die Notarzt-Einsatzstichworte abgeändert, sodass jetzt weniger NEFs zu den Einsätzen alarmiert werden, weil ja der Notfallsanitäter, die Notfallsanitäterin alles alleine kann inzwischen. Also ich verstehe das durchaus, dass dieses Bedrohungsgefühl da ist. Dennoch glaube ich, der große Kuchen der Sonographie, da ist genug für alle da, da können wir alle satt werden von. Ich nehme da ganz gerne ein Beispiel her. Und zwar gab es vor 15 Jahren ungefähr die Einführung des 12-Kanal-EKGs.
Mhm.
Und damals war so der Konsens auf den Rettungswachen von den ganzen Kolleginnen und Kollegen damals, ich war jetzt selber nicht dabei, so alt bin ich noch nicht, aber mir ist erzählt worden, das gab es früher noch nicht, das haben wir früher nicht gebraucht, das brauchen wir jetzt auch nicht, ja, also so ein Quatsch. Und das muss nur der Notarzt oder die Notärztin bedienen können, ja, also oder auswerten können. Mich geht das gar nichts an.
Mhm.
So. Und das erlebe ich gerade 1:1 so mit den Ultraschallgeräten, die inzwischen halt auf den NEFs verlastet sind.
Mhm.
So, das muss ich nicht können, das haben wir halt dabei, das ist doch Quatsch, aber naja. Und ich könnte mir gut vorstellen, heute ist es ja so, dass das 12-Kanal-EKG fester Ausbildungsbestandteil ist, dass es gelehrt wird, dass es Bücher zu gibt, dass das auch Alltag ist, dass Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter das auswerten und beherrschen und können und lernen wollen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es mit der Sonographie ähnlich laufen wird. Zumindest wünsche ich mir das. Also ich wünsche mir Sonographie im Rettungsdienst, nicht nur durch ärztliches Rettungsfachpersonal, als festen Part.
Mhm.
Nur muss man sich, glaube ich, genau Gedanken drüber machen, was für ein Part möchte man der Sonographie zukommen lassen. Was ich auf jeden Fall hundertprozentig unterschreiben würde, ist, dass Sonographie ein fester Bestandteil der Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter Ausbildung sein muss und dass jeder frisch examinierte Notfallsanitäter oder Notfallsanitäterin raus in die Praxis geht und für mindestens 2 bis 3 Stunden die Ultraschallsonde mal in der Hand hatte.
Mhm.
Weil nur dann können wir mitreden, dann können wir auch was erkennen auf den Bildschirmen, die der Notarzt da hat oder die Notärztin hat. Und es ist ja auch die Aufgabe eines guten NFS, den Notarzt entsprechend zu beraten oder die Notärztin. Und zum Beispiel wird die Sonographie bei der Reanimation durch die ERC empfohlen.
Mhm.
Also ist es ja nur logisch, dass sich auch NFS damit explizit auseinandersetzen müssen. Ja, also das finde ich ist sehr, sehr wichtig und da bin ich auch sofort zur Stelle, wenn es darum geht, das voranzutreiben. Also ich finde das extrem wichtig. Und ja, wie ist denn eure Meinung zur Sonographie? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt es mir doch gerne über Instagram oder auch gerne als E-Mail. Da freue ich mich drauf. Auch gerne kontroverse Meinungen. Bin ich total einverstanden. Das muss ja nicht immer jeder und jede meiner Meinung sein.
Ich glaube, unser aller Ziel ist eins, der beste Outcome für den Patienten.
Ja, das denke ich auch.
Ja. Ja, und bevor wir jetzt zum Schluss kommen, Mike, noch unser Werbepart. Der dreht sich heute nämlich um das Retten-Notfallsanitäter-Lernpaket. Das besteht aus dem Standardwerk, dem Notfallsanitäter und dem Buch Retten, Anatomie, Physiologie. Und Sonographie ist ja in weiten Teilen Deutschlands noch Zukunftsmusik. Mit dem Bundle können aber unsere Zuhörenden bereits heute genau nachschauen, wo welches Organ sitzt und können sich mit der Anatomie auseinandersetzen und der Physiologie und sind damit gewappnet für die Neuerungen im Rettungsdienst, die du dir ja so sehr wünschst. Ja, mehr dazu in unseren Shownotes.
Ja, und Anatomie ist schon perfekt, dass du es ansprichst, ist natürlich extrem wichtig. Ne? Also ich kann nur eine Niere schallen, wenn ich auch weiß, wie die Niere aussieht und wie die aufgebaut ist. Und ansonsten erkenne ich halt niemals irgendwie eine Ungereimtheit oder, oder irgendwas Krankhaftes. In dem Buch, das du gerade erwähnt hast, das finde ich ja persönlich super. Also das Buch ist ganz große Klasse, da bin ich auch zu sehen drauf. Weiß nicht, ob ich das jemals erwähnt habe in diesem Podcast. Ich glaube nicht.
Nicht einmal.
Und da habe ich auch ein Ultraschallgerät.
Genau.
Nicht zuletzt möchte ich noch mit einer kurzen Anekdote abschließen heute. Und zwar habe ich einen Ultraschallkurs gemacht und war da mit einem Kumpel zusammen. Und da haben wir uns gegenseitig geschallt dann irgendwann. Mhm. Und ich habe bei dem tatsächlich, weil es gerade zum Thema passt, die Niere geschallt und da war irgendwas auffällig. Irgendwas sah da anders aus als davor in der PowerPoint-Präsentation und beim Dozent sah das auch irgendwie anders aus und beim Schallmodel. Und dann habe ich da mal einen von den, ich sag mal, Aufsehern. Das klingt jetzt falsch. Nee, also ich habe da einen der Dozierenden quasi geholt und das waren alles Medizinstudierende. Und dann kam sie so her und hat dann selber mal geschallt und wurde dann aber immer stiller und immer leiser und meinte dann so, ja, da gehe ich den Herr Professor mal holen. Und dann war die weg. Und dann war so der Moment, da ist aber ihm auch Angst und Bange geworden, ne? Weil wir nicht wussten, was da zu sehen ist. Es kam dann raus, der Professor kam, dann hat das geschallt, musste grinsen und meinte so, ja, das ist ein fetter Nierenstein, den Sie da drin haben. Der macht aktuell keine Beschwerden, herzlichen Glückwunsch, aber es wird der Tag kommen, da stehen Sie morgens auf und haben Sie eine riesen Nierenkolik. Ja, seitdem läuft er, glaube ich, wie eine Zeitbombe durch die Gegend und er weiß, irgendwann ist es soweit. Nee, Schmarrn, also man kann den Stein ja rausholen. Aber das fand ich sehr interessant, so eine Zufallsdiagnose hat ihm einen Haufen Schmerzen erspart, denke ich, dass wir da Ultraschallkurs gemacht haben.
Ja, ein Glück.
Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Anhören. Hat mir total Spaß gemacht, heute in diesem besonderen Setting mit dem mit den Kameras und ja, alles sehr interessant, sehr spannend. Gebt uns doch gerne auch Feedback, wie euch das gefallen hat mit der Videoaufnahme. Das würde mich sehr interessieren. Also ob ihr das nutzt oder ob ihr sagt, das wussten wir gar nicht, dass das geht oder das nutzen wir nicht. Oder ja, dann haben wir auch ein Signal, wie es weitergehen soll. Und ansonsten
bis zum nächsten Mal.
Ja, sagt's weiter. Vielen Dank. Bis nächstes Mal. Ciao.
Bis dann.
Diese Folge von Notfalleinsatz retten ist eine Produktion von Thieme aus dem Jahr 2024. Das Skript entstand in Zusammenarbeit mit der Redaktion von Retten Notfallsanitäter. Autoren und Stimmen: Mike Mann und Gabi Wagner.
Notfalleinsatz. Retten.